Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das sind unsere Themen. Im Wallis verschüttet eine Lawine 11 Personen, mindestens 3 haben dabei ihr Leben verloren. Die Lage in Fukushima bleibt unverändert ernst. Der Pazifik vor dem AKW ist stark verstrahlt. Dann Atomkraft beschäftigt SP und CVP. Die SVP konzentriert sich auf die Eigenständigkeit der Schweiz, Eindrücke von den Parteitagen. Schließlich St. Gallens gute Stube wird langsam unwohnlich. Dazu später im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Karin Britsch hat jetzt zuerst die Nachrichten des Tages.
Im Unterwallis unterhalb des großen St. Bernhards hat eine Lawine einer Gruppe von 11 französischen Skifahrern mitgerissen. Eine Person konnte sich selbst aus den Schneemassen befreien und Alarm schlagen. Laut der Walliser Kantonspolizei wurden bisher 9 Verschüttete geborgen. Mindestens 3 von ihnen konnten nur noch tot geborgen werden. 6 Skifahrer wurden verletzt. Unklar ist, wie schwer die Verletzungen sind. Und eine weitere Person wird noch vermisst. Die Lawine war kurz nach Mittag niedergegangen in einem Gebiet, das nur auf eigene Gefahr befahren werden kann. Der Betreiber des stark beschädigten japanischen Atomkraftwerks Fukushima hat der Inbetriebnahme des AKWs vor 40 Jahren gedacht. Es sei außerordentlich enttäuschend, den 40. Jahrestag unter diesen Umständen zu begehen, sagte TEPCO-Vizechef Sakae Muto. Zugleich entschuldigte er sich bei der Bevölkerung erneut für die Atomkatastrophe. Noch immer belastet entweichende Radioaktivität die Umgebung des Kraftwerks und vor allem im Meer wurde eine sehr starke Strahlung gemessen. Es werden aber auch Fortschritte gemeldet. Mit Hilfe von externen Pumpen werden 3 AKW-Reaktoren mit Süßwasser gekühlt und die Temperaturen sind laut den Behörden gesunken. In den Erdbebengebieten behindert hingegen weiterhin Schnee die Bergungsarbeiten. Angesichts der Atomkatastrophe in Japan haben in Deutschland zahlreiche Demonstrationen stattgefunden. In den 4 größten Städten Berlin, Hamburg, München und Köln setzten sich mehrere 10.000 Menschen für einen Ausstieg aus der Atomkraft ein. Die Demonstranten gedachten außerdem mit einer Schweigeminute der Opfer von Erdbeben und Tsunami. 4 Bundesratsparteien haben heute Parteiversammlungen abgehalten. Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz verlangte an einem außerordentlichen Parteitag in Zürich den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie. Die Werke Mühleberg sowie Betznau 1 und 2 müssen nach Meinung der SP innert kurzer Zeit stillgelegt werden. Wann Gösgen und Leibstadt vom Netz gehen sollen, müssten der Bund und die Stromkonzerne gemeinsam vereinbaren. Am Parteitag der CVP in Wettingen haben die Teilnehmer einstimmig eine Resolution zur Sicherheit verabschiedet. Darin verlangt die Partei mehr Sicherheit im öffentlichen Raum und in Sportstadien sowie mehr Jugendschutz. Bundesrätin Doris Leuthard äußerte sich auch zur Energiepolitik. Sie warnte vor Schnellschüssen nach dem Atomunglück von Japan. Jedoch erwarte sie, dass die Schweiz dereinst aus der Atomenergie aussteigen werde. In Lugano haben die Delegierten der SVP getagt. Schwerpunkt war das Verhältnis der Schweiz zur EU. Die Delegierten verabschiedeten eine Resolution, welche verlangt, dass die Schweiz keine institutionelle Bindung mit der EU eingeht. Der Bundesrat wird darin aufgefordert, das eingefrorene Beitrittsgesuch bei der EU offiziell zurückzuziehen. Und er soll zusichern, dass die Schweiz kein EU-Recht übernimmt. Altbundesrat Samuel Schmid hat vor den Delegierten der BDP in Sempach vor dem Ende des Konkordanzsystems gewarnt. Qualitäten wie Besonnenheit, Augenmaß, Respekt oder Bescheidenheit würden in der Politik neuerdings als negativ gelten. Dabei sei die Schweiz ein Produkt genau dieser Qualitäten. Vor Schmid präsentierte BDP-Präsident Hans Grunder seine Partei als eine Kraft für neue Denkansätze. Die Partei verzichte bewusst auf eine eigene Initiative im Wahljahr. In Libyen ist die umkämpfte Stadt Adjdabia offenbar unter der Kontrolle der Rebellen. Gaddafis Truppen zögen sich in Richtung der Erdölstadt Brega zurück, melden verschiedene Quellen. Neue Kämpfe werden aus Misrata gemeldet. Die Hafenstadt soll unter starkem Artilleriebeschuss durch Gaddafi-Truppen stehen, melden mehrere Quellen. Panzer seien auf dem Weg in die Stadt, schildert ein Augenzeuge. Einen Tag nach der blutigen Niederschlagung von Protesten in Syrien sind auch heute in der Stadt Dara tausende Menschen auf die Straße gegangen. Wie in den vergangenen Tagen verlangten sie politische Reformen und mehr Freiheiten. Tags zuvor hatten die Sicherheitskräfte bei Kundgebungen in mehreren Städten in die Menschenmenge geschossen und nach unbestätigten Angaben 40 Menschen getötet. Seit etwas mehr als einer Viertelstunde spielt in Sofia die Schweizer Fußballnationalmannschaft ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien. Die Schweiz muss gewinnen, will sie weiterhin im Rennen bleiben um die Teilnahme an der EM 2012. Fritz Bischoff.
Die Partie steht derzeit 0-0. 0-0 für die Schweiz muss man festhalten, denn das Team von Ottmar Hitzfeld fand noch nicht zur gewünschten Leistung und steht bisher mächtig unter Druck. So hatten die Bulgaren bereits zwei große Torchancen, die Schweiz dagegen noch keine einzige. Snowboard. Beim Weltcup-Finale in Arosa war das Podest fest in Schweizer Hand. Die Konkurrenz in der Halfpipe gewann Juri Podlatschikow vor Jan Scherer und Patrick Burgener. Ski Alpin, Reto Schmidiger heißt der neue Schweizer Meister im Riesenslalom und Esther Goth die neue Meisterin im Slalom. Ski Nordisch, Dario Colonia ist der neue Schweizer Meister über 50 Kilometer und Serena Boner gewinnt den Titel über 30 Kilometer. Und Automobil, nichts Neues gibt es in der Formel 1. Weltmeister Sebastian Vettel dominierte das erste Qualifying des Jahres zum Großen Preis von Australien in Melbourne vor Lewis Hamilton und Teamkollege Mark Webber. Für das Sauberteam reicht es durch Kamui Kobayashi und Sergio Perez für die Plätze 9 und 13.
Das Wetter. Morgen Sonntag ist es vor allem am Nordrand der Schweiz und im Tessin häufig bewölkt und tagsüber zeitweise nass. Sonst gibt es auch noch längere sonnige Phasen und tagsüber ist es noch trocken. Am Abend und in der Nacht zieht dann verbreitet Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei rund 15 Grad. Am Montag ist es oft bewölkt und es wird vielerorts nass bei 14 Grad. Im Süden steigt die Temperatur auf rund 17 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und hier geht es jetzt weiter mit stark verstrahltem Meerwasser bei Fukushima, einer gehörigen Portion Schweizer Parteipolitik und schließlich einem St. Galler Flickenteppich. Gut 14 Tage ist es nun her, seit ein Erdbeben und ein Tsunami den Nordosten Japans verwüstet und inzwischen offiziell über 10.000 Personen das Leben gekostet haben. Und seit zwei Wochen kämpfen die japanischen Behörden auch darum, die Situation rund um das havarierte Atomkraftwerk in Fukushima unter Kontrolle zu kriegen. Die Lage ist nach wie vor dramatisch, die Informationen bleiben widersprüchlich. Offenbar könnte Reaktorblock 3 beschädigt sein und verseuchtes Wasser belastet die Umwelt. ARD-Kollegin Nicola Glass.
Die radioaktive Verstrahlung des Meeres vor dem AKW Fukushima Daiichi hat einen neuen Höchstwert erreicht. Die Belastung übertreffe den zulässigen Grenzwert um das 1250-fache, teilten die Behörden heute mit. Der Betreiber TEPCO räumte ein, dass wahrscheinlich radioaktives Wasser aus dem AKW ins Meer geflossen sei. Derweil bleibt die Situation rund um das AKW Fukushima Daiichi unverändert ernst. Das wohl größte Sorgenkind ist der Reaktor 3. Seit Freitag machen Nachrichten die Runde, dass der Druckbehälter möglicherweise beschädigt ist. Problematisch ist das vor allem deshalb, weil die Brennstäbe in diesem Reaktor nicht nur Uran enthalten, sondern auch hochgiftiges Plutonium. Hinzu kam nun auch, dass aus dem havarierten AKW stark radioaktiv belastetes Wasser nach außen drang. In einigen Reaktoren steht das Wasser teilweise schon bis zu 1,5 Metern hoch. An mehreren Blocks des Kraftwerks haben sich Pfützen aus verseuchtem Wasser gebildet, dessen Wert 10.000-fach über dem Normalwert lag. Die Arbeiter mussten sich zwischenzeitlich zurückziehen, 3 von ihnen hatten starke Verstrahlungen erlitten, 2 werden in einer Spezialeinrichtung medizinisch behandelt. Klarheit, wie es tatsächlich um das AKW Fukushima Daiichi steht, gibt es weiterhin nicht. Ein Mitarbeiter der Betreiberfirma TEPCO sagte heute während einer Pressekonferenz: Ich denke eigentlich nicht, dass es möglich ist, dass Wasser entweichen kann, da die Turbinengebäude normalerweise abgedichtet sind. Aber aufgrund des Erdbebens und des Tsunami sind wir immer noch dabei, den tatsächlichen Zustand der Gebäude zu untersuchen. Wenn es wirklich einen Riss gegeben hat, dann ist es möglich, dass kontaminiertes Wasser ausgetreten ist. Derweil sind die Betreiber dazu übergegangen, einige der Reaktoren anstelle von Meerwasser mit Süßwasser zu kühlen, um zu verhindern, dass das im Meerwasser enthaltene Salz die Pumpen und die Brennstäbe verkrustet. Bis die Krise um das AKW Fukushima entschärft werden kann, dürften nach Ansichten von Experten Monate vergehen, wenn Regierung und Betreiber die Situation überhaupt in den Griff bekommen. Schwierig bleibt auch die Lage für die Menschen in den Katastrophengebieten des Nordostens. Eine aktuelle Umfrage des japanischen Fernsehsenders NHK hat gezeigt, dass die meisten sich darum sorgen, ob sie jemals einen sicheren Platz zum Leben finden werden. Nach außen hin zwar ruhig und diszipliniert, sehen viele die Zukunft äußerst problematisch, so wie dieser Mann in der schwer betroffenen Präfektur Miyagi. Alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass sie bei Null wieder anfangen müssen. Wie viel wir selbst zum Wiederaufbau beitragen können, können wir momentan noch nicht sagen. Die Umstände sind unerbittlich. Indes schätzt die Weltbank, dass Japan für den Wiederaufbau bis zu 5 Jahre brauchen wird. Die für internationale Finanzfragen zuständige japanische Vizeministerin Naoko Ishii sieht die Zukunft ihres Landes trotz der derzeitigen massiven Probleme optimistisch und wagt dabei einen provokativen Vergleich, wie sie selbst sagte.
There may be some impression in the international community that Japan is melting down.
Es mag in der internationalen Gemeinschaft mancherorts den Eindruck geben, dass wir dabei sind, hinwegzuschmelzen und auszufallen. Ich aber sage Ihnen, dass die Strukturen unseres Finanzmarktes funktionieren und dass die Regierung hart daran arbeitet, sowohl den aktuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, als auch Schritte für den Wiederaufbau unternimmt. Aber noch beeindruckender ist es für die Welt zu sehen, mit welch unglaublichem Widerstandsvermögen und mit welcher Haltung das japanische Volk die Probleme meistert. Wir sind weder dabei auszufallen, noch dahin zu schmelzen.
We are not falling out, nor the melting down.
Die SP hat heute ihre Themen für den Wahlkampf festgelegt. Und ganz offensichtlich verspüren die Sozialdemokraten nach der Atomkatastrophe in Japan etwas Rückenwind. Der Atomausstieg steht nun wieder zur Debatte. Das Thema könnte der Partei helfen, die Reihen wieder zu schließen, nachdem die Diskussion um das neue Parteiprogramm für heftige Verstimmung gesorgt hatte. Aus Zürich, Dominik Meyer.
Zwei Wochen mit Katastrophenmeldungen aus Fukushima haben den eben erst angelaufenen Wahlkampf völlig verändert. Jetzt steht die Atomdebatte im Mittelpunkt.
Ja, die SP ist die älteste AKW-Bewegung der Schweiz,
rief SP-Vizepräsidentin Jacqueline Fehr den Genossen am Wahlparteitag zu. Das Thema ist gesetzt. Die Atomfrage steht zuoberst in der 10-Punkte-Wahlplattform der SP. Mit ihrer Cleantech-Volksinitiative wollen die Sozialdemokraten erneuerbare Energiequellen massiv ausbauen. Seit Fukushima nennt SP-Präsident Christian Löffler die Initiative nun gerne Atomausstiegsinitiative. Vor den Delegierten in Zürich grenzte er sich, ganz Wahlkämpfer, von der grünen Konkurrenz ab. Grün habe keine konkreten Lösungen für den Atomausstieg.
Die SP ist die einzige Partei, die imstande ist, den Ausstieg der Schweiz zu bewerkstelligen, ohne Abenteuer und ohne Stromlücke.
Energie, Mindestlöhne, zahlbare Mieten, 10 Forderungen enthält das SP-Wahlprogramm. Forderungen, die in der SP niemandem wehtun. Kein Wort über Ausländer oder Kriminalität, vor allem aber kein sozialistisches Vokabular wie Überwindung des Kapitalismus, EU-Beitritt oder Armeeabschaffung. Solche Reizthemen fehlen. Und so soll es bleiben. Ja, keine linke Selbstzerfleischung. Christian Löffler flehte seine Genossen an.
Ich verstehe, dass manche diese Debatte weiterverfolgen möchten. Aber ich muss es auch in aller Deutlichkeit sagen. Es gibt eine Zeit für interne Debatte und eine Zeit, in der wir unseren Gegnern die Stirn bieten müssen.
Löffrers Wunsch ging heute in Erfüllung. Im Herbst noch hatte der ideologische linke Flügel die Debatte ums Parteiprogramm beherrscht. Heute blieb er stumm. Nur die Jungsozialisten mit ihrem Präsidenten David gedroht, nahmen einen Anlauf, dem SP-Wahlprogramm sozialistischen Geist einzuhauchen.
Das von der Parteileitung vorgelegte 10-Punkte-Programm ist allenfalls noch eine stark pürierte, ungesalzene Suppe, dünnflüssig und fad.
Banken verstaatlichen, ein Grundeinkommen für alle, die Juso blieb mit ihren Forderungen chancenlos. Die Wahlkampfthemen müssten pragmatisch und volksnah sein, sagte der Berner SP-Kantonalpräsident Roland Neff.
Es geht jetzt um die Frauen, die Männer und die Kinder, die jetzt im Moment leben, die sich jetzt fragen, wie sieht's aus mit dem Strom, den ich jeden Tag aus der Steckdose hole, wo kommt der her? Oder reicht die AHV noch? Konkret ist nicht fade.
Die Delegierten sagten deutlich Ja zu den Wahlkampfthemen. Die SP schreitet somit geeint in den Wahlkampf. In einen Wahlkampf, der mit der neuen Atomdebatte für die SP deutlich aussichtsreicher geworden ist.
Dominik Meyer war in Zürich. Auch im Kanton Aargau in Wettingen ging es um Energie und um die Zukunft der Atomkraft. Denn die Christlichdemokraten und ihre Energieministerin Doris Leuthard kamen angesichts der Katastrophe in Japan auch nicht um das Thema herum, obwohl eigentlich die Sicherheit offizielles Thema des CVP-Parteitags war. Katrin Hug.
Noch vor 2 Monaten verabschiedete die CVP in Pratteln ein Energiemanifest, bekannte sich damit zu erneuerbaren Energien, verwahrte sich aber dagegen, den Ausstieg aus der Atomenergie bis 2060 zu verlangen. Heute erklärte Energieministerin Doris Leuthard den Delegierten, wie der Bundesrat bis im Juni einen vorzeitigen Ausstieg aus der Atomenergie prüfen will. Es gehe um realistische Szenarien, es gehe um Versorgungssicherheit, um Kosten, aber auch um die Sicherheit für Menschen, Klima und Umwelt.
Und da appelliere ich wirklich auch an die Politik, jetzt nicht einfach Schnellschüsse zu produzieren.
Das Thema sei sehr komplex, eine wichtige Diskussion, die nun geführt werden müsse, so Leuthard. So werde die 2000-Watt-Gesellschaft gefordert oder die 1-Tonnen-CO2-Gesellschaft.
Ja, finden wir sehr gut im Bundesrat. Das sind hehre Ziele. Nur heute sind wir bei 5000 Watt pro Kopf. Und wir sind nicht bei 1 Tonne CO2, sondern auch dort bei mehr als 5-facher Emission.
Parteipräsident Christoph Darbele zeigte sich mutiger. Die CVP müsse nicht wie die FDP eine Kehrtwende machen, aber dennoch Schwerpunkte setzen.
Und der Idee einer Schweiz ohne Atomenergie mehr Schub zu geben.
Die politische Linke forderte Darbele auf, eine konstruktive Haltung bezüglich Wind- und Wasserkraft einzunehmen. Und er wollte erneut das Verbandsbeschwerderecht zur Diskussion stellen, um kritischen Organisationen die Möglichkeit von Umwelteinsprachen wegzunehmen. Demonstrativ ließ er im Saal die Vorhänge aufreißen.
Es ist grün, es ist Frühling, löschen wir doch die Lichter.
Mehr Wasserkraft, mehr erneuerbare Energien, mehr Energieeffizienz will der Parteipräsident. Aber bei all dieser Rhetorik, auch Darbele nannte keinen Zeitpunkt, bis wann der Ausstieg aus der Atomenergie konkret angestrebt werden soll. Die Position der CVP bleibt hier diffus und entspricht offenbar der Haltung der Delegierten.
Ich glaube persönlich, die Kernenergie wird noch einige Jahrzehnte eine wichtige Rolle spielen in diesem Land.
Also der Ausstieg, der muss intensiviert werden. Wie lange das gehen wird, das kann man allerdings nicht sagen.
Ich denke, man sollte konkret werden, nachdem man die Hausaufgaben gemacht hat und sich überlegt hat, wie die Situation bei uns ist.
Wie konkret die CVP werden will, muss sie erst noch zeigen.
Den Kanton Tessin, genauer Lugano, wählte schließlich die SVP für ihren Parteitag. Die Delegierten konzentrierten sich aufs Thema EU. Sie verlangten erneut den Rückzug des Beitrittsgesuchs und sie sprachen sich klar gegen ein neues Paket von bilateralen Verträgen, also den bilateralen 3, aus. Hochleben ließ die SVP dafür die Eigenständigkeit der Schweiz. Caroline Arn.
Die Schweiz, von ausländischen Mächten bedroht und von Parlament und Bundesrat in die EU getrieben. Christoph Blocher läuft mit einem Morgartenvergleich zu altbekannter Form auf.
Meine Damen und Herren, ich rufe Ihnen zu, hütet euch! Diesmal nicht am Morgarten, aber ich muss es Ihnen leider sagen, hütet euch vor der Politik des Bundeshauses!
Die Eigenständigkeit der Schweiz müsse mit allen Mitteln erhalten bleiben, so Blocher.
Man versucht natürlich jetzt von vieler Seite das zuzudecken mit anderen Problemen. Das ist gar keines.
Womit die laufende Energie- und AKW-Debatte gemeint war, dies war die einzige Anspielung auf die Ereignisse in Fukushima.
Ja, ich meine, es ist auch eine wichtige Debatte, es ist jetzt nicht aktuell.
Man habe ein Energiekonzept in der Schweiz und es gebe jetzt keinen Grund, davon abzuweichen. Die Delegierten teilten diese Meinung und konzentrierten sich auf die EU und die allfälligen bilateralen drei. Dieses ureigene Thema der SVP, welches sie in diesem Wahljahr auf jeden Fall weiter bearbeiten will.
Man muss nicht vergessen, wir sind auch jemand.
Die Schweiz hat gar nichts mehr zu sagen, wir sind so klein. Ja, wir würden nur verlieren, wir würden nur verlieren.
Bedenken, aber auch Selbstvertrauen, so die Stimmung an der Delegiertenversammlung. Bedenken, beispielsweise mit Verhandlungen zur Übernahme von EU-Recht die Souveränität zu verlieren oder die Selbstbestimmung. Dagegen hält die SVP ein Selbstvertrauen, dass die Schweiz es auch ganz alleine schafft. Für Parteivizepräsident Christoph Blocher beispielsweise gibt es keine Dringlichkeit, mit der EU zu verhandeln.
Ich muss Ihnen sagen, wir haben kein einziges wichtiges Dossier.
Ein Energieabkommen, worauf die Wirtschaft seit Jahren drängt beispielsweise, sei nicht zwingend, welches neue Stromleitungen durch Europa regeln würde.
Wenn Sie das nicht wollen, lassen wir es sein.
Parteipräsident Toni Brunner wehrt sich dagegen, dass der Bundesrat über ein neues Paket bilateraler Verträge verhandelt.
Wir lehnen ein Paket bilaterale drei ab, weil die führen viel zu weit und da werden auch die institutionellen Fragen darin hineinverpackt. Das wollen wir nicht.
Und auch Bundesrat Ueli Maurer ist der Meinung, dass umfassende Verhandlungen mit der EU nicht nötig wären und stützt die Forderungen der Partei.
Ich bin überzeugt, dass das möglich wäre. Der Bundesrat hat eine andere Haltung. Ich habe begonnen zu politisieren, weil ich gegen diese internationale Einbindung bin. Und es ist ja kein Geheimnis, dass ich das im Bundesrat einbringe und leider immer unterliege.
Bei den Wahlen dagegen, da ist die SVP unisono überzeugt, werden sie nicht unterliegen, sondern mit ihrer Haltung punkten.
Ein Hinweis.
Non che la mafia in Sicilia non ci sia più, ma oggi abbiamo un po' meno mafia in Sicilia, ma abbiamo molta più mafia nel resto d'Italia. Cioè, e non solo in Italia.
Vielleicht haben wir heute ein bisschen weniger Mafia auf Sizilien. Dafür hat sie sich auf dem Festland ausgebreitet und in der übrigen Welt. Antonio Ingroia, Antimafia-Staatsanwalt in Palermo, weiß, wovon er spricht. Die Cosa Nostra, die Camorra oder die 'Ndrangheta sind heute riesige Verbrechersyndikate mit Milliardenumsätzen. Sie werden immer mächtiger und dehnen ihr Einflussgebiet aus, auch in die Schweiz. Italiens Mafien sind Thema der Wochensendung International morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1. Zum Roten Platz geht es gar nicht so weit nach Osten. Es reicht, bis nach St. Gallen zu fahren. Seit 5 Jahren gibt es dort die sogenannte Stadtlounge aus der Ideenwerkstatt von Pippi Lottirist. Sie sorgte international für Furore. Das Konzept eines Wohnzimmers mitten in der Stadt wurde bejubelt, von Sydney bis nach New York. Doch inzwischen weicht die Begeisterung wachsender Kritik. Schäbig sei der Platz, kaputt und schmutzig. Aus dem architektonischen Wurf sei ein Unort geworden, klagen Bevölkerung und Fachkreise. Aus St. Gallen, Sascha Zürcher.
Pippi Lottirist, die international renommierte Schweizer Künstlerin, überschlug sich fast vor Begeisterung, als sie ihren Platz vor 5 Jahren einweihte.
Vereinte Kräfte haben rotes Leben in einen hochwertigen Stadtraum fließen lassen. Der Öffentlichkeit einen Platz zurückzugeben, ist Realität. Realität, Realität geworden.
Ein Wohnzimmer mitten in der Stadt soll er sein. Der mit rotem Gummigranulat überzogene Platz im St. Galler Bankenquartier. Bestückt ist er mit ungewöhnlich geformten Sitz- und Liegemöbeln, mit Bänken und Tischen. Ein Ort zum Verweilen, um sich auszuruhen, zu spielen. Doch die anfängliche Euphorie ist verflogen. Eine Passantin nimmt kein Blatt vor den Mund.
Ich laufe jeden Tag ein paar Mal über den Platz. Und ich finde am Abend noch einigermaßen schön, aber am Tag ist er grusig. Er hat sich verfärbt, er Er ist verschmutzt. Und zwar schmutzt, wo bleibt. Da kannst du gerne nicht mehr reinigen. Ist schade.
Tatsächlich. Der einst rot leuchtende Belag ist verblasst. Er ist dunkel verfärbt, hat Flecken und Löcher. Markus Buschor ist Architekt und Vorstandsmitglied des Architekturforums Ostschweiz und seines Zeichens Gegner der ersten Stunde.
Für mich ein Beispiel, wie die Politik im Denken, so in diesem Starkult-Denken, etwas aufgesessen ist und einfach zu leichtgläubig an diese Ikone, auf diese Ikone gehofft hat. Und rein einfach pragmatische Dinge, die ich immer einfach wichtig finde, also Städtebau oder ein Platz, da geht es um Architektur. Architektur hat eine dienende Funktion und mit diesem Objekt, das so quasi dieser Ökonomie der Aufmerksamkeit gehorcht, hat man die anderen Dinge vernachlässigt.
Den Stein ins Rollen brachte die Raiffeisenbank, welche sich für ihren Hauptsitz einen ganz speziellen Platz wünschte. Das Konzept der spleenigen Künstlerin Pippi Lottirist und des Architekten Carlos Martinez überzeugte schließlich auch die Politik. 1,2 Millionen Franken wurden aus der Stadtkasse bewilligt. Den doppelten Betrag blätterte die Bank hin. Auch wenn der Rote Platz in St. Gallen heute polarisiert, Carlos Martinez ist von seiner architektonischen Arbeit nach wie vor überzeugt.
Das braucht schon Mut, so etwas zu bewilligen. Wir hatten oft Leute hier aus Zürich, die gesagt haben, boah, ihr habt euch da was getraut und so. Das wäre in Zürich gar nicht möglich gewesen und. Wir sind sehr froh, glücklich, dass wir so oft auch Touristen sehen, die sich, vor allem Japaner und Chinesen, die fotografieren ihre Füße auf dem roten Teppich. Die Leute smilen, wenn sie hier umherlaufen, spazieren, flanieren. Es ist eine andere Art, eine neue Art, mit öffentlichem Raum umzugehen.
Und eben gerade diese neue Art kommt bei Markus Buschor aus dem Vorstand des Architekturforums Ostschweiz nicht gut an. Er bleibt bei seiner Kritik. Das Konzept eines öffentlichen Wohnzimmers mitten in der Stadt ist für ihn
kläglich gescheitert, weil es ist für mich ein Paradebeispiel, wie Absicht und Ergebnis sehr weit auseinanderklaffen. Ich denke, das war auch ein Trugschluss. Also eine international gut vermarktete Künstlerin garantiert noch nicht, dass dann auch ein Werk von ihr zur städtebaulichen international wahrgenommenen Ikone wird.
Die Stimmen immerhin, der Platz sei heruntergekommen und schäbig, werden gehört. Die Stadt will den roten Teppich durch einen komplett neuen ersetzen. Die grundsätzlicheren Fragen allerdings, was ein guter öffentlicher Raum ist und wie sich die Stadt weiterentwickeln soll, bleiben und werden wohl noch manchen Stoff für Diskussionen liefern.
Das war ein Bericht von Sascha Zürcher und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.